Bist du ein Sklave? Diese Frage, die habe ich bei der letzten Predigt in die Versammlung gestellt. Aber es ist eben keine Frage, ob du Sklave oder ein Freier bist, sondern wer ist dein Herr? Wir sind nämlich alle Sklaven, denn wir tun Dinge, die wir nicht tun wollten, ja sogar welche, die uns später leid tun. Der Sklave Onesimus, um den es ja im Brief an den Philemon geht, wollte frei sein, sein Leben selbst bestimmen. Mochte Philemon als sein Besitzer auch noch so gut gewesen sein. Doch der Sklaverei der Sünde konnte er nicht entfliehen. Erst durch Paulus Verkündigung der frohen Botschaft des Evangeliums hat er seine Scheinfreiheit erkannt und aufgegeben, um den Herrn Jesus Christus zu dienen. Einem Herrn, der für ihn sorgt und nicht knechtet. Und diese Möglichkeit der Herrschaft über dich, deinen Herrn zu wechseln, besteht auch heute noch. Du brauchst nicht mehr Sklave der Sünde zu sein, denn einer hat dich losgekauft. Mit seinem Leben haben wir heute dran gedacht, es ist Jesus Christus. Er möchte dein Herr sein und er macht dich frei von der Sklaverei der Sünde. Nimmst du es an, wirst du ein Gefangener Christi, so wie Paulus sich nannte. Aber eine wichtige Erkenntnis aus Vers 15, den wir ja letztes Mal betrachtet haben, war, dass Gottes Wege mit uns nicht exklusiv für uns sind. Onesimus' Weg wurde zum Segensweg für viele in der Gemeinde. Das sollte uns ermutigen. Auch unsere Wege werden beobachtet und können zum Segen für andere werden, selbst die schweren und oftmals leidvollen Umwege. Kommen wir nun zu unserer heutigen Textstelle. Es ist sozusagen Teil 2 von der letzten Predigt. Und deswegen möchte ich ab Vers 15 lesen des Philemonbriefes, die Verse 16 bis 17, um die geht es aber in der heutigen Predigt. Paulus schreibt, denn vielleicht ist er darum, also Onesimus, auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Paulus verschiebt den Fokus nun vom Zeitlichen auf das Ewige. Die kurze Zeit des Getrenntseins und des Ärgernisses für Philemon erscheint absolut gering im Blick auf die Ewigkeit, wo beide dann als Brüder zusammenbleiben werden. Es ist genau diese Ewigkeitsperspektive, die das Weltliche oft so gemein, so gewöhnlich, so banal erscheinen lässt. Denn alles Leiden hat kein Gewicht im Hinblick auf die Ewigkeit. Doch wo das Leid kein Gewicht hat, hat Gottes Wirken durch das Leid es umso mehr, können wir in Römer 8 nachlesen. Was auch immer die Gegenwart beinhaltet, Gott wird in Zukunft Gutes sichtbar werden lassen, dann werden die dadurch bewirkten Veränderungen offenbar. Veränderungen, die Gott bewirkt zu seiner Verherrlichung und zum Guten der Menschen. Gott verändert. Das ist auch der einzige Punkt, den ich heute betrachten möchte. Nochmal, Vers 16. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Philemon soll den Onesimus als geliebten Bruder auf ewig zurückerhalten und nicht mehr als Sklaven. Wie viel besser ist das? Es ist einen ewigen Bruder zu gewinnen, als einen Sklaven, einen unnützen Sklaven, wie der Onesimus ja geworden ist, zu verlieren. Nochmals, Philemon hat bis zur Rückkehr des Onesimus von dessen neuen Lebenswandel ja nichts mitbekommen. Wir dürfen ja nicht meinen, dass das im Fernsehen irgendwie gelaufen ist oder sonst was. Paulus hingegen hat einen neuen Nutzen des Onesimus, hat den neuen Nutzen des Onesimus bereits erlebt und ihn als geliebten Bruder kennengelernt. Jetzt soll auch Philemon dies erkennen, ja ihn zurückerhalten. Onesimus hat sich bzw. wurde grundlegend geändert, sowohl auf sozialer als auch auf geistlicher Ebene. Vorher war er ein Sklave in seinem rechtlichen Status, denn er war Sklave des Philemon im Fleisch. Aber auch in geistlicher Hinsicht war Onesimus Sklave, nämlich Sklave der Sünde im Geist. Onesimus hat erlebt, was es bedeutet, vollständig gefangen zu sein und nicht selbst über sein Leben entscheiden zu können. Und er hat versucht, aus dieser Gefangenschaft auszubrechen. Doch nicht seine Flucht von Philemon, sondern die Bekehrung zu Jesus Christus hat wirklich alles verändert. Denn der Mensch ist nie frei. Entweder ist er Sklave der zerstörerischen Macht der Sünde oder er ist der Sklave des der lebensspendenden Herrschaft Jesu Christi. Es gibt in diesem Leben keine neutrale Position, wenn es um das Verhältnis zu Gott geht. Es gibt keinen anderen Weg aus der Sklaverei der Sünde und des Todes als den, welchen Christus Jesus uns eröffnet hat, durch seinen Tod. Dabei ist Jesus Christus klar in seiner Aussage, wie man zu Gott kommen kann. Das lesen wir in Johannes 14,6. Jesus spricht zu ihm, also zu Thomas: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand nur durch ihn. Das sind eindeutige Aussagen. Jesus ist nicht ein Weg von vielen, einer von zweien oder dreien. Nein, er ist der einzige Weg. Und niemand kommt durch seine guten Taten zu Gott, dem Vater, sondern nur durch Jesus. Es gibt nur einen Weg in die Freiheit, den Weg über den Kreuzestod und die Auferstehung von Jesus Christus. Onesimus war Sklave in vieler Hinsicht, aber er hat einen radikalen Herrschaftswechsel in seinem Leben vollzogen. Er ist den von Jesus durch den Kreuzestod ermöglichten Weg gegangen. Nicht Philemon oder Paulus bestimmten letztendlich über ihn, sondern Jesus Christus als König und Retter, auch König und Retter der ganzen Gemeinde, der Gemeinde Christi. Darum hat sich auch seine Beziehung zu Philemon als seinem weltlichen Herrn verändert, also die Beziehung des Onesimus. Rechtlich gesehen ist er immer noch Sklave, doch gleichzeitig ist er ein Bruder im Herrn. Zum besseren Verständnis sollten wir noch einmal einen Blick auf den Kolosserbrief werfen und darauf, wie Paulus dort das Verhältnis zwischen Knecht und Herrn beschreibt. Kolosser 3,22: Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Auch bei Petrus lesen wir Ähnliches. 1. Petrus 2,18: Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Der Herr erwartet eine Unterordnung, denn Petrus und Paulus schrieben den Willen Gottes nieder. Aber nichtsdestotrotz dürfen die Sklaven die Freiheit wählen, wenn es möglich ist. Das lesen wir in 1. Korinther 7, 20 bis 22. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Die sozialen Strukturen werden durch die Bekehrung also nicht einfach aufgelöst. Ein Sklave ist immer noch ein Sklave, genau wie ein Ehemann immer noch ein Ehemann bleibt. Doch soll ihr Dienst nun zum Zeugnis für das Evangelium dienen? Doch es gibt etwas viel Besseres als das Sklaventum, nämlich die christliche Bruderschaft in der Liebe. Paulus stachelt hier nicht eine Revolution an, sondern weiß, dass nur das Evangelium soziale Strukturen grundlegend verändern kann. Und das steht gerade in der heutigen Zeit im großen Kontrast zur sozialen Gerechtigkeit. Es wird heute versucht, mit äußerem Zwang eine scheinbare Gerechtigkeit in dieser Welt einzuführen. Dabei wird auf alle möglichen Ungerechtigkeiten hingewiesen, aber es kann keine Lösung, die ohne Zwang funktioniert, dafür geboten werden. Es werden Gesetze erlassen, die muss man befolgen, ob man sie will oder nicht. Oder es gibt Strafe. Doch damit kann nur das Äußere verhindert werden, nicht das Herz. Der Erfolg aus diesem Grund ist dann auch eigentlich ausgeblieben. Es gibt aber einen hoffnungsvolleren Versuch. Gerechtigkeit ohne Gott wird allerdings scheitern. Paulus weiß, dass soziale und auch für damalige Zeit revolutionäre Veränderungen nur im Innersten beginnen können. Es braucht ein neues Herz und einen neuen Geist dazu. Keine moralisch noch so korrekte Veränderung, welche nicht aus diesem neuen Herzen kommt, wird von Dauer sein. Darum ist auch die Hauptaufgabe der Kirche nicht zu politisieren oder Gesetze zu erlassen oder was auch sonst, sondern die Verkündigung des Evangeliums, welche dadurch Herzen verändert. Und dann durch wird dann auch Politik in der Folge und die Gesellschaft verändert. Und das lebt Paulus hier vor. Er setzt seinen Einfluss nicht ein, um strukturelle Veränderungen zu erzwingen, sondern um das Evangelium ins Leben der Einzelnen zu bringen. Paulus hebt diese verändernde Kraft hervor, indem er Onesimus als geliebten Bruder bezeichnet. Zweimal bezeichnet Paulus auch Philemon als Bruder, einmal in Vers 7, wie wir schon gelesen haben, und später nochmal in Vers 20. Damit hebt Paulus hervor, dass sowohl Philemon als auch Onesimus Sklaven eines größeren Herrn, nämlich Jesus Christus selbst sind. Beide sind Brüder, weil beide dieselbe Veränderung durchlebt haben. Denn sie sind mehr als nur verändert worden. Sie sind von Neuem geboren worden. Denn niemand, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus zu Nikodemus. Beide, Philemon und Onesimus, wurden durch das Wirken des Paulus zu Christen. Sie sind also nicht nur Brüder, sondern auch Glaubenskinder von Paulus. Aber Gott hat das ganz Große im Blick. Zufälle gibt es bei dem Herrn nicht. Veränderte, neue Herzen, neue Gesellschaften, veränderte Gesellschaften werden nachhaltig über Generationen verändert. Und die Kirchengeschichte hat für uns genügend Beispiele, die wir nachlesen können. Angefangen im Römischen Reich, über das ganze Krankenhaus- und Waisenwesen bis zur Abschaffung der Sklaverei. Überall war der Ursprung Gottes Geist, der nachhaltig Menschen verändert hat, die in ihrer Position, mit ihren Möglichkeiten das gelebt haben, was sie glaubten. Ich möchte uns Galater 5, die Verse 13 bis 14 lesen. Galater Kapitel 5, 13 bis 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir im Westen haben im letzten Jahrhundert davon profitiert, dass unsere Gesellschaft durch die Reformation und viele lebendigen Christen geprägt und verändert wurde. Viele Christen sind von ihnen und die von ihnen gegründeten Werke haben maßgeblich zum heutigen westlichen Wohlstand beigetragen. Das hat uns viel Segen und auch Freiheit gebracht. Doch diese Grundlage wird heute nicht mehr in Anspruch genommen. Der Westen ist zurück zu seiner gottlosen Wurzel gekehrt, ist weit entfernt davon, Sklave Christi zu sein. Ja, das Christentum wird mehr und mehr abgelehnt und verspottet. Nichtchristliche Werte wie Abtreibung, Ehe für alle, Genderlehre werden mehr und mehr. Und was ist von solch einer Gesellschaft zu erwarten? Jedenfalls nicht, dass die christlichen Werte vertreten werden. Oder sie sich für die Gemeinde Christi allgemein und in Ortsgemeinden speziell stark machen würden. Die Gemeinden müssen wieder lernen, dem Evangelium die Macht für Veränderung zuzutrauen. Es sind nicht die Menschen, die verändern. Es ist das Wort Gottes, das verändert. Wir dürfen es weitertragen. Das ist unser Auftrag. Mehr nicht. Denn wir befinden uns heute näher an der Gesellschaft, welche Paulus im Römischen Reich erlebt hatte, als wir oft denken. Im dekadenten Römischen Reich gehörten Aussetzung von Kindern, Sklavendienst, Prostitution, homosexuelle Praktiken, Pädophilie und Götzendienst zum Alltag. Und wir erleben ebenso eine gottlose Gesellschaft. Aber gerade hier schenkt uns der Philemonbrief wieder Hoffnung und auch Zuversicht. Paulus hat angesichts dieser Zustände, die mehr an Sodom und Gomorra erinnert haben, als an etwas anderes, nicht einfach resigniert und gesagt, es hat keinen Zweck. Ich setze mich dafür nicht ein. Bringt ja doch nichts. Nein, im Gegenteil. Er war sich bewusst, dass Jesus Christus die Apostel genau in solche Gesellschaften gesandt hatte, wo das Evangelium angefangen hat, um diese Gesellschaften zu verändern. Er hatte im Herzen von Einzelnen angefangen und es hat sich das Evangelium wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Das ist die Macht des Evangeliums, das durch den Heiligen Geist gewirkt wird, nicht durch uns Menschen. Schauen wir uns nun einmal den Vers 17 an. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Übt Paulus hier nicht so ein bisschen Druck aus, so unterschwelligen Zwang, könnte man sich fragen? Wir dürfen diesen Vers aber nicht aus dem Zusammenhang reißen. Immer den Kontext betrachten, sage ich meinen Schülern. Denn er ist eingebettet in die ganze Einleitung, die zeigt, dass sich Philemon als geliebter Bruder bewiesen hat. Paulus erinnert Philemon hier an eine Tatsache, in welcher der Philemon sowieso schon lebt. Paulus, Philemon und Onesimus sind durch den Glauben in dieselbe Gemeinschaft berufen. Und daran erinnert Paulus den Philemon in diesen Versen. Darum soll er Onesimus aufnehmen, wie wenn er Paulus selbst vor ihm stünde. Onesimus ist so zum Repräsentanten des Paulus geworden. Und mit dieser Identifizierung macht Paulus auch klar, dass Onesimus nicht mehr als Sklave aufgenommen werden kann, sondern nur so, wie wenn der Apostel und Lehrer und Glaubensvater selbst vor Philemon stehen würde. Gott verändert nicht die Umstände. Er verändert die Menschen, damit sich die Umstände ändern. Damit sich die Stellung der Menschen zueinander vor allem, aber die Stellung zu Gott selbst ändert, um ein in Christus zu bewirken. Und diese neue Stellung ist jedoch nicht kostenlos. Nein, sie ist für Menschen eigentlich unbezahlbar. Und zumindest für den Sklaven Onesimus muss auch noch jemand dafür einstehen. Das lesen wir später noch. Aber es ist eine wunderbare Botschaft, die Paulus hier ganz praktisch in sein Leben integriert. Das finden wir in den Versen 18 bis 19 eben noch genauer. Und da werden wir auf das nächste Mal eingehen. Gott hat einen Plan. Nicht nur mit Paulus, Philemon und Onesimus, sondern mit jedem Menschen. Und Ziel des Plans ist es, den Menschen zu verändern, aber nicht jeder sagt ja zu diesem Plan. Den meisten wäre eine Änderung der Verhältnisse lieb und ausreichend. Aber das ändert die Menschen nicht. Diese Erwartung wurde so oft enttäuscht. Aber eine Änderung der Menschen, ihre Neuschaffung sozusagen durch das Evangelium, ändert die Verhältnisse. Und dafür gibt die Geschichte der Gemeinde Jesus Christi viele Beispiele. Allerdings gilt diese Verheißung der Neuschaffung allein Menschen in Christus. Menschen im Glauben an Jesus, im Frieden mit Jesus, im Hören auf sein Wort und im Dienste Jesu. Das neue Leben durch Christus Jesus kostet uns nichts. Es ist ein Geschenk der Gnade. Und es kostet uns doch ganz. Denn wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Es ist deine Entscheidung, frei von der Knechtschaft der Sünde zu werden und einem gerechten, liebenden, gnadenvollen Herrn, unseren Herrn und Gott, zu gehören. Amen. Wir wollen noch einmal aufstehen und gemeinsam beten. Großallmächtiger Gott, ja, du planst, du führst durch und du änderst. Aber du tust es nicht gegen unseren Willen. Wir dürfen Ja sagen zu dir und du hast alle Argumente auf deiner Seite. Es gibt eigentlich keinen Grund, Nein zu sagen. Und doch tun viele des Menschen es. Aber ich danke dir, dass wir, die wir hier sind, zu dir Ja gesagt haben. Hilf, dass noch viele Menschen dies im Glauben annehmen. Gedenke unserer Verwandten, unserer Bekannten, unserer Arbeitskollegen. Gedenke den Menschen, die du uns in den Weg stellst. Hilf uns, dass wir dein Wort verkünden, denn das ist unser Auftrag. Unser Auftrag an die Menschen. Aber wir haben noch einen anderen Auftrag. Wir wollen dich verherrlichen. Hilf, dass wir dich dadurch verherrlichen, dass wir dein Wort verkünden und noch mehr Menschen dich verherrlichen, damit du immer mehr und mehr verherrlicht wirst. Nicht wir sind es, die bekehren, wir sind es nicht, die neu schaffen, du bist es, Herr. Und hilf uns, dass wir ein gutes Zeugnis in dieser Welt sind, zu deiner Ehre. Amen.